Hohenzollern
und Knauf.
Märkte, Macht und Menschen.
Hohenzollern und Knauf, Märkte, Macht und Menschen. Ihr Podcast wird Ihnen präsentiert vom Life bis 20 Verlag von Herbert Maria Schnalzer. Er ist Österreichs erfolgreicher Podcaster in der Wirtschaft mit über 1 Million gesendeten Minuten und über 100 Podcast Top-Chart-Platzierungen. Sein Podcast wird in über 50 Ländern der Welt gehört. Und sein Credo, denn wenn du keinen Podcast hast, dann hast du keinen Podcast.
Genau, und wir haben einen Podcast. Herzlich Grüße zum unserem Podcast Hohenzollern und Knauf an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich begrüße wie immer meinen Kollegen Mick Knauf mit der sympathischen, knarrigen Stimme. Und vor allen Dingen freuen wir uns heute sowas von auf einen so speziellen Gast. Es ist quasi eine Audienz, die wir heute haben. Sie ist die Königin über den heiligen Tempel der Schlaflosigkeit. Herzlich willkommen, Dominik Insomnia. Sie ist die Gründerin und Chefin von Europas führendem hedonistischen Club, dem Insomnia in Berlin. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag.
Wobei wir schon bei unserem Thema sind. Wir sprechen ja heute über kreative Unternehmensführung in der Clubszene. Gar nicht so einfach. Und wie man sich als Löwin die Hyänen vom Hals lässt, aber auf der anderen Seite sich natürlich ein sexy, positives Mindset anschafft. Also, Top-Thema heute.
Ja, da sind wir vor allen Dingen gerade bei einem Jubiläum. Das Insomnia in Berlin hat gerade seinen 18. Geburtstag am vergangenen Wochenende gefeiert. Herzlichen Glückwunsch dazu. So lange muss man ja am Markt erstmal bestehen. Und da wären wir schon bei der Frage, wie ist es eigentlich zu dem Club gekommen und vor allen Dingen, was braucht es, um einen Club so viele Jahre an die Spitze zu führen?
Also in allererster Linie muss man sagen, braucht man auch ein gutes Team, was hinter einem steckt, weil allein kriegt man das nicht hin. Und das Insomnia, also die Insomnia Partys gibt es seit 1997. Ich hab angefangen als Partyveranstalter im KitKat Club und dann 2006 habe ich mich entschlossen, dann den eigenen Club aufzumachen, weil immer nur den Zauber sozusagen für eine Nacht auferstehen zu lassen, das fand ich dann irgendwann schade. Ich wollte was Dauerhaftes. Und dann habe ich 2006 Tempelhof, den Club Insomnia aufgemacht. Und zum Team gehören halt auch immer so eine Handvoll verrückter Individualisten, die auch nicht so richtig irgendwo in so ein normales System reinpassen und die aber trotzdem noch normale Fähigkeiten haben, damit man eben auch die Basics halt hinbekommt. Weil eigentlich bin ich ja mal angetreten, nur um schicke Partys zu veranstalten. Aber bei dem ganzen Verwaltungsaufwand, den ich so lernen musste im Laufe der Zeit, Stundenmeldungen und Finanzamt und was nicht alles, also das habe ich eigentlich nicht zuerst gerne gemacht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was wir gleich vielleicht am Anfang mal klären können, ist die Frage, was ist denn ein hedonistischer Club? Also was ist Hedonismus? Vielleicht können Sie das mal erklären für unsere Hörer und Hörerinnen.
Also Hedonismus ist das Streben nach Glückseligkeit. Und ich strebe nach Hedonismus auf allen Ebenen. Also intellektuell, spirituell, kulturell, finanziell und sexuell. und ich sage mal, das Insomnia ist eine Mischung aus Swinger-Fetisch und Partyclub. Es ist ein Spielplatz für Erwachsene, der sich überwiegend auch an Paare richtet, weil so interessant und so aufregend jede Beziehung auch ist, verträgt sie doch mal einen zusätzlichen Spielraum, wo man sich noch mal anders ausleben kann oder andere Facetten der Beziehung und der Persönlichkeit ausleben kann, als man das so im normalen Alltag eben unterbringen kann.
Das stimmt. Vor allen Dingen muss man ja sagen, dass sich das Insomnia von einem normalen, sage ich mal, Swingerclub, wo man einfach einen Partnertausch hat, unterscheidet, indem man hier wirklich so differenzierte und fein abgestimmte, nuancierte Angebote und Themen und Partys und Programme findet, die für jede, nahezu jede sexuelle Ausrichtung und Präferenz maßgeschneidert sind. Und auch wenn wir gerade über partnerschaftliche neue Erfahrungen reden, ich habe da etwas entdeckt, und zwar, es gibt partnerschaftliches Raufen. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, es ist halt einfach, ich sag mal, ein Spielplatz für Erwachsene und sich in der Beziehung eben auch nochmal anders zu begegnen. Und normalerweise ist ja alles, was so Gewalt ist, ja sehr negativ konnotiert. Und wenn man auf einer spielerischen, tänzerischen Raufenebene, also das ist nicht kämpfen, das ist nicht mit gegeneinander kämpfen, sondern miteinander raufen. Das ist eine körpersprachliche Ausdruck, an dem man nochmal seinen Partner anders spüren kann und auch vielleicht anders erleben kann, als das eben so im gesitteten Alltag eben so passiert. Und das ist ja auch das Interessante, dass es Freiräume gibt, um Erfahrungen zu sammeln. Und alle Erfahrungen, die man als Paar gemeinsam sammelt, bereichert einen und bringt einen zusammen. Und selbst wenn man in die Öffentlichkeit geht, hat man doch eine größere Intimität, paradoxerweise miteinander, weil man etwas miteinander sehr Intimes teilt. Und man muss auch nicht mehr so seine Masken irgendwie aufrechterhalten, sondern man kann so sein, wie man will. Man wird nicht verurteilt. Und ich sage mal so, dieses Swingerclub-Ding, das ist ja, die meisten haben dazu irgendwelche dickbäuchigen Mit-60er mit Handtuch um die Hüften und Badelatschen. Das finden alle unerotisch. Niemand findet das sexy. Mir ist noch keiner begegnet, der darauf einen Fetisch hat. Und wir sind schon alle mit Fetisch begegnet. Deswegen war das also klar, dass wenn, also erstens mal, ich bin ja im KitKat groß geworden. Mhm. Du kannst nicht in Berlin einen Club machen, der so ist wie das Kitty. Da gehst du kaputt, weil du kannst das einfach nicht nachmachen. Und ich habe aber auch einen anderen Ansatz. Ich wollte immer auch ein sexueller Erfahrungsraum sein. Und deswegen sage ich mal, das Kitty ist ein Techno-Club, in dem du auch Sex haben kannst, aber das Insomnia ist ein sexpositiver Club, in dem du auch Techno-Partys haben kannst. So, und in diesem ganzen Umfeld, deswegen gibt es auch so verschiedene Themen, von queeren Themen, Kuscheln, Raufen, Tantra-Partys, Tango-Tanzen, alle musikalischen Stilrichtungen sind vertreten, 80er, 90er, die Depeche Mode-Partys, Minimal, Techno, Goa, Psytrance, alles Mögliche. Und damit eben jeder so für sich seine Nische, seine Ecke finden kann, in der er sich ausleben kann und in der er in etwas Wildes schlüpfen kann, was er sonst eben nicht machen kann.
Hatten Sie denn keine Schwierigkeiten, sage ich mal, nach dem Entree im KitKat-Club dann selber parallel was aufzumachen? Weil wenn ich mir überlege, ich habe hier einen Italiener und da geht einer aus der Truppe raus, macht sich dann eventuell 100 Meter weiter selbstständig, da hätte so manch einer dann schon Schwierigkeiten mit.
Nee, das ist im Club-Ding schon ein bisschen anders. Also Kirsten und Thor und ich, wir sind nach wie vor befreundet. Das Kitty ist auch immer noch mein altes Wohnzimmer sozusagen. Und es war klar, dadurch eben, dass es auch etwas anderes ist, ist es auch keine Konkurrenz. Es geht nicht um entweder oder, sondern um sowohl als auch. Ja? Mhm. Wir sind ein früher Club, bei uns fängt man an, dann geht man ins Kitty weiter und anschließend endet man im Berg ein. Also wenn man jetzt so richtig lustig ist und will. Mhm. Okay. Und ich sage mal auch, ich habe, es gibt auch deswegen so viele verschiedene Partys, weil eben auch, gerade wenn die Erotiker mit reinkommen, das eben mit dem Alter dann doch manchmal entscheidend ist. Also manche bevorzugen das gerade eben eine hohe Altersspanne, aber eben viele der Jugendlichen wollen eben doch auch ein bisschen unter sich sein, haben halt keine Lust, mit 50-Jährigen zu verkehren. Also deswegen diese verschiedenen Mottos, damit auch jeder was für sich findet, auch in jeder Altersklasse was für sich findet. Mhm.
Wobei man sagen muss, dass es aber schon auch gemischt ist. Ne? Also es werden jetzt die Leute abgewiesen, wenn sie jetzt irgendwie über 50 sind, oder es gibt dann nicht nur gezielt die U50-Partys, oder wird das schon so getrennt?
Also im Allgemeinen ist es ja gemischt, aber es gibt durchaus Partys, da ist maximal bis 49 oder bis 35, je nachdem, wie das Motto ist. Deswegen kann man auch nicht einfach hinkommen und vor der Tür stehen, sondern man muss schon mal vorher raufgucken, was ist denn eigentlich heute Abend und passt denn das, was ich habe. Und das ist halt auch dieses Geschäftskonzept, eben eine diverse Geschichte anzubieten und viele kleine Sparten abzudecken. Das ist so vernischt und so speziell, dass man mit einem von allein kannst du damit nicht leben. Aber sei ein Haus und ein Heim für viele kleine unterschiedliche Richtungen. Ich sage mal so, das ist wie so ein großer Blumenstrauß und jedes Blümchen ist ein bisschen anders. Ja?
Das stimmt. Wie sind Sie seinerzeit an diese Lokation drangekommen? Man kann ja im Internet sehr, sehr schön sehen. Sie haben ja alles bebildert, alle Programmpunkte sind drauf. Jeder einzelne Tag ist natürlich, wenn Sie geöffnet haben, mit dem Programm zu finden. Aber der Club an und für sich ist ja schon architektonisch tatsächlich eine Wucht.
Naja, ich habe, das war eine Ruine. Das war eine absolute Ruine, als ich angefangen habe. Der Putz rieselte von der Decke und kein Stein stand auf dem anderen. Das war wie eine Schwangerschaft, das ist ein Monat zur Bauzeit. Und jetzt sind wir volljährig geworden. Und das war damals, stand es leer, stand schon viele, viele Jahre leer. Es ist ja auch nicht ganz unproblematisch, weil ja, das im Miethaus ist, also in einem Halb-, also Mischgebiet ist, aber eben auch noch Menschen drumherum wohnen. Und das war nicht immer einfach für uns. Also gerade halt auch am Anfang gab es durchaus Schwierigkeiten mit Lärm. Aber wir haben einfach mit den Menschen geredet. Wir haben bei manchen Lärmschutzmaßnahmen eingebaut in der Wohnung. Manche Wohnungen haben wir auch selber dann angemietet. Da wohnen dann unsere Mitarbeiter drin. Und wenn sozusagen es etwas lauter ist, dann arbeiten die ja und dann stört die das nicht so. Also das ist auch das, was ich meine, warum man sich immer anpassen muss. Es ist nicht Survival of the Strongest oder of the Sturest, sondern of the Fittest. Also der sich halt anpassen kann. Und dann muss man halt auch mal hingehen und sagen, ja, tut mir leid, wir sind hier halt laut und wir haben es halt nicht hingekriegt. Wie kriegen wir das hin? Was können wir machen? Wie können wir uns gegenseitig helfen? Und dann findet man Lösungen. Und zwar im Gespräch, auch wenn sie dann manchmal anstrengend sind. Aber das ist halt das, was ich denke, man muss sich immer irgendwie versuchen zu vertragen. Also ich klag nicht gerne oder so. Ich habe auch keine Rechtsabteilung, weil ich das eigentlich immer denke, man kann sich doch mal unterhalten und da muss man auch immer Kompromisse eingehen. Aber eigentlich kann man das doch eigentlich immer lösen.
Ich meine, oben drüber, über dem Club direkt, ist ja, glaube ich, da ein Dominastudio von euch, ne?
Ja. Ja, also meine Vermieterin ist sehr locker und die hat dann, als dann die Zahnarztpraxis rausgegangen ist, die ist nach unten gezogen, ist oben das Domina-Studio reingekommen und da haben wir auch, vorher haben wir uns an einen Tisch gesetzt, wie kriegen wir das hin, dann und dann sind wir laut, wie braucht ihr die Räume und dann hat man sich abgesprochen und dann klappt das. Und die haben sozusagen ja noch einen Bonus, weil sie haben ja dadurch einen erweiterten Spielraum, so jetzt für Öffentlichkeitsspiele für ihre Klientel. Ja, brauchen sie bloß eine Etage tiefer gehen und kommen halt da auch zu. Man ist ja Nachbarn miteinander und ja, man muss sich einfach vertragen.
Macht ja auch keinen Unterschied. Früher haben die Leute beim Zahnarzt geschrien und jetzt halt im Domina-Studio. Aber im Ernst, man kann da auch Kurse belegen und kann da mal reinschnuppern. Also wenn jemand sagt, ich möchte gern da mal Erfahrungen sammeln, mal gucken, ob das was für mich wäre, als Domina oder als Männliche, als Dominus oder wie auch immer zu arbeiten, kann man da einen Kurs belegen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also die sind sozusagen ein Mietstudio. Man kann auch als Pärchen da einfach reingehen und sich die Räume mieten, wenn man Lust hat, was zu machen. Und man kann sich da aber auch Kurse belegen, BDSM, alles mögliche von wie fessel ich richtig, wie nadel ich richtig, was ist Klinik, Erotik, wie peitsche ich richtig. Und das ist halt auch ein modernes Studio, selbstverwaltet von Frauen, die einfach auch freiwillig arbeiten, die sich entschieden haben, ganz proaktiv entschieden haben, eben im sexuellen Dienstleistungsgewerbe zu arbeiten und die eben das auch unterrichten. Also für angehende Sexarbeiter, sowohl als auch für Paare, die eben sich sexuell weiterbilden wollen. Und ich finde, das ist genau der richtige Weg. Bildung, ja, den Intellekt ansprechen und Intelligenz macht sexy. Und ich behaupte auch mal, je intelligenter, desto versauter.
Absolut. Ich finde auch, Intelligenz macht sexy. Absolut. Das ist aber auch ganz wichtig, dass man wirklich sagt, hier ist alles auf Freiwilligkeit. Es ist auch, das merkt man auch, du hast ja auch in Richtung Psychologie studiert und da eine Ausbildung in dieser Richtung, dass du da wirklich sehr wissenschaftlich und auch fast so sexualtherapeutisch oder sexualwissenschaftlich rangehst an die Sachen und versuchst wirklich Menschen bei der Entfaltung und Verwirklichung ihrer sexuellen Neigungen und Wünsche zu helfen.
Ja, also ich habe ja als Domina angefangen, Ende der 80er Jahre, habe ich das von meiner Mutter gelernt, sozusagen ein Familienunternehmen geblieben. Und
Und, aber da muss ich mal nachhaken. Also hast du das als Kind dann quasi von deiner Mutter schon irgendwie, liegen da schon in der Küche die Peitschen oder wie
kann ich das vorstellen? Meine Mutter hatte das gemacht, als sie dann später erst, als ich so 13 war, aber ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe das erst rausbekommen, als ich so 16 war.
Okay.
Und ich fand das hochinteressant vom ersten Augenblick an. Hm? Und dann hatten sie alle Mühe, mich irgendwie von diesem Thema wegzuhalten. Das ist ihr dann aber natürlich irgendwie nicht so richtig gelungen. Und dann habe ich erstmal in einem anderen Studio angefangen, habe aber gesagt, Mom, lass uns das zusammen machen. Und wir haben einfach zusammen dieses Studio gemacht. Ich habe vorne sozusagen die Sklaven gemacht und sie hat sozusagen, heute würde man sagen, das Backoffice gemacht und sich darum gekümmert, weil das war halt nicht so mein Ding. Und das haben wir 10 Jahre sehr erfolgreich gemacht. Und damals habe ich ja auch schon angefangen, das einfach auf ein anderes Level zu setzen, weil ich wollte dieses ganze Rotlicht nicht. Ich fand das wichtig, einfach ein modernes, sexuelles Dienstleistungsunternehmen. Wir hatten Fragebögen, es wurde nicht gekobert für die und die Leistung, für den und den Preis und all das, was sonst so in diesem Rotlicht-Ding, habe ich einfach kategorisch draußen gelassen. Und das einfach ganz modern. Und bei mir gab es nicht eine einzige rote Lampe. Das war mir ganz wichtig. Ja, das wollte ich unbedingt anders machen. Und dann irgendwann Mitte der 90er kam ich halt in Berührung mit Techno und das hat mich halt noch viel mehr fasziniert und wollte halt einfach das Ganze ausweiten. Und Partys vor mit 200-300 Leuten finde ich einfach super. Das macht mir total Spaß. Und dann irgendwann habe ich diese ILP-Ausbildung gemacht, integrale lösungsorientierte Psychotherapie nach Dr. Friedmann, Gott hab ihn selig. Und der hat sich im Prinzip, das ist wie ein Schweizer Werkzeug, das ist wie so ein Schweizer Messer, wo ganz viele kleine Tools dran sind. Mhm. Und er hat sich sozusagen aus dem NLP bedient, aus der systemischen Kurzzeittherapie bedient und hat daraus die besten Tools rausgezogen und hat dann mir praktisch ein Universalgesprächswerkzeug zur Verfügung gestellt. Und das setze ich halt für Sexcoaching ein und für sextherapeutische Sachen.
Und, das heißt, du machst auch, du bietest auch Sexcoaching oder Sextherapien in irgendeiner Form an für Menschen?
Therapie jetzt nicht. Ich habe jetzt keine psychologische Ausbildung oder ein Studium sowas in der Art, sondern ich habe diese 2-jährige Ausbildung gemacht. Mhm. Und meine Erfahrung ist halt das, was mir halt da in die Hände spielt. Und dann habe ich entweder Partys oder Vorträge oder Workshops, die ich veranstalte. Manchmal auch Einzelsitzungen. Ich komme im Moment nicht so richtig dazu. Und bin ich ja auch wieder mit RTL unterwegs, mit Stranger Things als BDSM-Coach. Also das ist so mein täglich Brot.
Und wer bucht diese, wenn du sagst, du hältst Vorträge, wer bucht dich für solche Vorträge? Sind das Unternehmen, sind das Privatpersonen, sind das Verbände, Träger?
Also bisher sind das noch nicht so, weil das ja teilweise sehr sexuelle oder sehr, sagen wir mal, hands-on Themen sind, die ich da vertrete. Das macht sich jetzt so im Tageslicht nicht so gut. Also ich bin eher dann so in einer Clubs unterwegs, also hauptsächlich auch halt im Sommer. Wir haben dort eben auch den Anspruch, wie gesagt, zu lehren. Und da gibt es oftmals so ein Workshop-Party-Konzept. Das heißt, es gibt so die erste Stunde einen Vortrag, einen Workshop, wo man sich so gewisse Dinge beibringt und dann geht das ins freie Spielen über.
Sie haben gerade eben den Charakter angesprochen, wie wichtig auch Ihr Team für Sie ist, gar keine Frage. Da müssen wir ja schon fast ein bisschen zurückschauen, 1-2 Jahre, als wir jetzt Corona hatten. Ich meine, da war ja alles zu, ob Restaurants oder halt eben letztlich auch Clubs. Ja, also kann so ein Restaurant noch hingehen und sagen, okay, wir machen mal Pizza oder Haxe to go, Insomnia to go, eher schwierig, oder?
Ja, das war ganz schön schwierig. Mhm. Also die Clubs haben sie als erstes zugemacht und als letztes wieder
aufgemacht.
Also alle anderen waren schon wieder offen und haben Geld verdient. Mhm. Und jetzt saßen wir immer noch da. Aber wir haben halt nicht Däumchen gedreht. Sondern wir haben gesagt, okay, wenn die Leute nicht zu uns kommen können, dann kommen wir zu den Leuten. Mhm. Und zwar per Streaming. Das ploppte ja auf. Also ich weiß noch, wie ich da am 13. März, wo alles zuging, ich zu Hause saß und wirklich geheult habe, der erste Samstag, wo wirklich alle Lichter aus waren, Kühlschränke abgetaut sind und irgendwie, also es war Totengräberstimmung. Und dann hat ein DJ von uns angefangen mit seinem Handy von zu Hause aus zu streamen. Und es war wie, als wenn jemand ein Licht ins Fenster stellt. Und das war so, ab der Woche danach haben wir dann alles versucht zusammenzubauen und der irgendwie alle, die so vom Hauptteam waren, jeder hat sich was Neues gesucht. Also die einen haben aufgehört, wir mussten ja erstmal die Location von Club auf Fernsehstudio sozusagen ummodeln und wir waren zum Schluss richtig professionell. Also wir hatten Shows mit 10.000 Zuschauern.
Wahnsinn.
Also Ja, da sie haben innerhalb von 3-4 Monaten dann ein Programm auf die Beine gestellt und erst mit einer Kamera dann, und zum Schluss hatten wir 4 Kameras, ja. Und wir waren bei einem Portal, darf ich das sagen hier überhaupt?
Ja.
Ghettobait, ja, also das ist so die Mischung aus Tippen und Masturbieren. Und da bezahlt man, kauft man sich trocken, also es ist alles gratis, also erstmal ist alles gratis. So, und wir haben unseren DJ hingestellt mit Maske, dann haben wir die ganze Tanzfläche leer geräumt und haben 3 Tänzer mit Abstand von 1,5 Metern zueinander. Und dann hatten wir halt immer so 12 bis 15 Tänzer und alle Viertelstunde musste die austauschen, weil da sonst gehen die gar kaputt. So. Und das fing erst so ganz harmlos an, da gab es so kleine Menüs, da konnte man entweder so Fan-Kiss, ne? So den da, oder dann mit einem Drink, konnten die uns einen Drink ausgeben, dann haben wir sozusagen, sind wir dann zum Tresen, haben dann mit denen also angestoßen vor der Kamera und dann gab es halt ganz lustige Sachen, Showtits oder mal Kniebeuge machen oder einen Hampelmann machen oder Luftballons kaputt machen oder das Outfit wechseln oder ein bisschen das mit dem Po versohlen und immer hat das irgendwelche Trocken gekostet und was dann eben so abends reingekommen ist, das haben wir uns dann eben alle geteilt. Und ich meine, es war zwar nicht viel, aber wenigstens konnte man sich mal ein Brot kaufen und irgendwie überleben. Ich meine, die Hilfen, die kamen, um die Miete zu zahlen, den Strom zu zahlen und ansonsten war ja nichts so. Da musstest du ja mal irgendwie.
Das darf man ja nicht vergessen, die Kosten sind ja weitergelaufen, ne? Während alles zu war, die Miete, das tickt natürlich immer alles im Hintergrund weiter. Und man muss ja sagen, dass diese unternehmerische, kreative Idee, die ihr hattet, einfach zu streamen und zu sagen, wir bringen eben das Insomnia dann zu unseren Kunden, unseren normalen Besuchern nach Hause, hat es euch ja auch ermöglicht, als es dann endlich wieder geöffnet wurde, nahezu fast nahtlos, sag ich mal, den Anschluss wieder zu finden und wieder, als es wieder geöffnet wurde, weil ihr einfach permanent mit euren Kunden, mit euren Besuchern in Kontakt geblieben seid.
Auch nicht nur, dass wir mit unseren Kunden in Kontakt waren, es war ja auch wichtig, dass wir im Rhythmus geblieben sind.
Ja.
Also wenn wir 2 Jahre die Hände in Schoß gelegt hätten, hätten wir das nicht mehr geschafft, das Ding wieder ans Laufen zu bringen.
Ja.
Aber dadurch, dass wir praktisch jedes Wochenende hingegangen sind und so getan haben, als wenn wir offen hätten auch, ja, und halt nur gestreamt haben. So, dann kam ja irgendwann die Lockerung, es dürfen 20, 30 Leute und mit Abstand und was nicht alles. Ja, dann haben wir alles umgebaut, dann haben wir überall Folien aufgehängt und immer so 2er-Separés gemacht. Und dann habe ich meine Leute am Fahrrad gesagt, schönen guten Tag, schön, dass ihr da seid. Ihr dürft nur miteinander vögeln, aber leider nicht untereinander oder mit Maske. Und auch ich muss euch das jetzt erklären, dass ihr das nicht dürft. Es tut mir so leid, aber ich bin froh, dass wir überhaupt ein bisschen offen machen. Und da waren die total froh. Also die Leute haben auch gespendet. Die Leute haben sich angezogen zu Hause, haben sich das Licht dunkel gemacht, die Musik aufgedreht, so wie wir es auch gesagt haben. Macht euch eure Party zu Hause, ihr könnt nirgendwo hin. Wir sind jetzt bei euch im Wohnzimmer, macht alles dunkel, zieht euch an, wie als würdet ihr zu uns kommen, macht die Musik laut. Und dann haben unsere DJs gespielt, das war großartig. Die Tänzer haben getanzt und dann haben wir da so ein 4-5-Stunden-Programm am Freitag und Samstag abgeliefert. Und als dann Leute dazukommen konnten, haben wir gemacht Livestream mit Zuschauerplätzen. Also unten auf der Tanzfläche wurde getanzt und gestreamt. Und separat konnten die Leute aber oben auf unsere Empore gehen und sozusagen von oben runter gucken, hatten mal jetzt ein bisschen Mucke, waren mal draußen, konnten sich mal wieder, auch wenn sie nicht, ne, untereinander, aber sie konnten halt mal rausgehen. Und das fanden viele total gut. Also
ich glaube, das war während der Corona-Pandemie wahrscheinlich für viele Menschen auch ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, weil viele sind ja wirklich auch bald durchgedreht, weil es einfach nichts gab, weil sie zu Hause waren und dass ihr denen quasi da auch ein bisschen Freude und Unterhaltung nach Hause gebracht habt, das war mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Jetzt kommen wir mal, weil du gerade über die Empore gesprochen hast. Ich weiß, das ist bei euch der VIP-Bereich. Das heißt, da kommen natürlich auch mal prominente Leute. Wie handhabt ihr das? Wie kommen die da rein? Wird darüber geredet? Oder ist da absolute Diskretion? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben mehrere VIP-Plätze. Und wir haben aber einen Raum, der ist auch mit einem separaten Eingang, weil manche eben nicht ganz immer durch den ganzen Club laufen wollen. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und manchmal ziehen die sich halt oben in den VIP zurück. Man hat ja dann einen wunderbaren Blick auf den Club. Man ist ja sozusagen mittendrin und trotzdem eben separat. Und dann setzen die sich halt manchmal eine Maske auf und marschieren durch den Club, genießen das dann eben auch unerkannt zu sein. Und das ist ein besonderer Service. Jeder muss halt seine Nische haben.
Genau, aber man kann schon sagen, bei euch waren schon wahrscheinlich schon ganz viele prominente Rockstars, Popstars oder wer auch immer.
Wer weht? Sind alles nur Menschen, wir kochen alle nur mit Wasser.
Genau, aber was im Insomnia passiert, das bleibt im Insomnia.
Ne? Genau. Insomnia number one, muss man sagen, in dem Bereich. Wie schwierig ist es da, tatsächlich die Pole Position zu halten, auszubauen, zu verteidigen letztlich auch?
Also ich sag mal, man muss sich immer wieder neu erfinden. Also man darf einfach nicht aufhören, immer wieder nach neuen, verrückten Partyveranstaltern zu suchen, die Lust haben, das Ganze zu veranstalten. Also ich habe angefangen, da habe ich jede Party mehr oder weniger selber gemacht. So, ich bin jetzt 55, wenn ich jetzt irgendwie 20-jährige Mädchen auf eine erotische Party einlade, das hat ja auch ein bisschen Geschmäckle und das bringt auch nichts mehr. Also man muss auch verstehen, wann es Zeit ist, wann das Haltbarkeitsdatum erreicht ist und wann es Zeit ist, sich auf andere Dinge zurückzuziehen. Ich lasse es ja deswegen nicht sein, aber ich stelle mich nicht mehr jetzt in die vorderste Front. Also das ist jetzt einfach vorbei. Sondern ich habe das umgebaut als erotische Event-Location und dadurch ist mir auch gelungen, den Anschluss an die neue Generation zu finden, an die junge Generation zu finden. Ich habe viele Partyveranstalter, die während Corona angefangen haben, so nicht ihre Partys zu machen, die haben sich dann sozusagen, sind dann bei mir richtige anständige Partyveranstalter geworden und konnten dann sozusagen und sind mit einer Crowd gekommen und haben halt auch eine neue Generation mitgebracht, die ich sonst für mich so nicht erreicht hätte. Und das muss man haben. Also wenn man, was man selber nicht kann, musst du dir halt holen. Und mein Sohnemann, der wäre sonst derjenige gewesen, der hat aber nicht ganz so viel Lust, den Laden zu übernehmen, weil wenn der sagt, Mom, wenn ich sehe, wie viel du arbeitest, dann weiß ich, was ich nicht will.
Das ist ein gutes Stichwort. Also es wird ja auch über diese Generation Z so viel gesprochen. Ne? Man liest darüber sehr viel, dass die doch sehr speziell sind. Ist das eine Erfahrung, die du auch weitergeben kannst? Also wie ist die Generation Z heute in Bezug auf Sexualität? Haben die da ein anderes Verhalten? Sind die verklemmter? Haben die weniger Sex? Haben die mehr Sex? Haben die anders Sex? Die haben ja auch, sag ich mal, andere Ausprägungen. Ich sag mal zum Beispiel dieses Petplay, ne? Dass man sich in solche Tiercharaktere verwandelt, was so ein bisschen von dieser Manga-Kultur ein bisschen herkommt. Vielleicht kannst du dazu mal was erklären, wie sich das vielleicht unterscheidet zu dem, was früher so sagt.
Also festzustellen ist auf jeden Fall mal, dass die, sich gerade vor allem nach Corona, also Corona war wie ein Brennglas, das einfach nochmal die Entwicklung nochmal wahnsinnig beschleunigt hat. Und es war schon am Anfang, also noch 2019, zu merken, was da so umbricht. Aber das kam dann einfach nach Corona doppelt und dreifach. Und die neue Generation ist unglaublich neugierig und sexhungrig und offen. Auch nicht mehr so in so starren Beziehungsformen eingebunden. Viele probieren sich mit Polyamorie und nicht monogamen Beziehungen und allem Möglichen. Und die sind sehr experimentierfreudig. Fetische unterliegen sowieso immer einer Mode und immer dem Zeitgeschmack. Ja, vor 100 Jahren waren die Knöchel einer Frau der Fetisch eines jeden Mannes. Und als ich als Domina angefangen habe, war noch die böse Lehrerin das ultimative Thrill. Und heute sind es eben eher die Petplayer, weil sich Fetische eben einfach verändern. Also ich hatte früher als Domina auch einen einzigen Möter, einen Menschköter, ne? Einen Möter. Aber jetzt heute haben wir einen ganzen Zoo mit Hasen und Hündchen und Kätzchen und was nicht alles. Und es ist einfach süß. Sie gehen einfach, sie leben sich
später. Aber woher kommt das? Also kann man sich das irgendwie erklären, warum denn junge Leute sich heute als Fuchs oder Hündchen oder Kätzchen verkleiden und das ein sexueller Fetisch ist? Woher kommt das?
Also ich glaube dadurch, dass, sage ich mal, diese Erziehungsmethoden, die ja durchaus Basis für viele BDSM-Fantasien sind, guten Erziehungsmethoden gewisser Institutionen und Träger sozusagen, das ist alles anders heute. Und die Kinder, die sehen halt, sie kommen früher mit Sex in Kontakt, sie gucken viel, also diese ganzen Manga, die ganzen Disney-Filme, diese ganzen Tiergeschichten. Und ich habe an einer Bekannten, das Kind, die war hier zu Besuch, die hat sich hier Disney angeguckt, hier den Robin Hood, der ist ja nur als Fuchs, und hatte irgendwie die Massagepistole gefunden. Und hielt sich das eben nicht nur an den Nacken, wofür sie da war, sondern wie Kinder halt nun mal sind. Da gehst du als Erwachsener, siehst du das, denkst du, okay, ich mach's einfach die Tür zu, Privatsphäre, das gehört sich ja so. Früher wäre einer reingekommen, was machst du da? Mhm. Und so entstehen halt Fetische, so entstehen halt Missverständnisse oder Prägungen. Ne? So, und wer weiß, wenn ein sexuelles Erlebnis mit einer gewissen Optik verbunden ist, dann prägt das halt. Also dafür können wir nichts. Das ist so wie das Küken, was aus dem Ei schlüpft und dem Ersten hinterher rennt, was es sieht. Das ist Natur. Das ist nichts Versautes oder Schreckliches. Oder das ist einfach, das sind unsere Gene. Und wenn wir in einer prägungssensiblen Phase sind vom Gehirn und da grätscht was rein, dann nimmt es einen Lauf. Und Sexualität ist aber auch wiederum der Weg, solche Impacts dann aber auch zu heilen. Ja, und damit zu dealen und damit klarzukommen.
Wie findest du das denn? Das ist ja ein Thema, was sehr kontrovers diskutiert wird, dass man jetzt gerade in vielen Kindergärten in Deutschland Transvestiten zu Besuch hat, die dort irgendwelche Performances vor 3-4-jährigen Kindern abhalten. Und auch in Berlin, glaube ich, ist das der Fall, dass man dort sogenannte Erfahrungsräume für Kinder einrichtet im Kindergarten, wo quasi Dreijährige ihre Sexualität erfahren sollen, sich gegenseitig berühren sollen. Wie findest du das?
Also kindliche Sexualität existiert. Und solange dort kein Erwachsener reingrätscht, ist das auch alles in Ordnung. Man muss natürlich auch mit den Kindern diese Regeln vereinbaren, dass das immer nur konsensuell, also im Konsens geht und dass man eben vorher fragt und nicht einfach irgendwas macht. Und es muss natürlich auch gemonitort werden. Ich weiß, es ist ein hochsensibler Bereich, aber Kinder haben Sexualität. Schon als Baby spielen die an sich rum und genießen sich. Und wenn man dann nicht kommt und sagt, es wird mit den Händen über der Bettdecke geschlafen, ja, sondern die einfach natürlich sich selbst überlässt, dann wollen die sich auch erkunden und dann wollen sich auch Kinder untereinander erkunden. Und solange das nur Kinder untereinander tun, das ist alles in Ordnung. Und das ist, finde ich, auch richtig so. Weil es muss ja, die sind ja den ganzen Tag aus dem Haus. Die sind 8 oder 10 Stunden nicht zu Hause. Und wenn sie zu Hause sind, schlafen sie ja wieder mal 8 oder 10 Stunden. Also die haben ja nicht so viel private Zeit, sich zu erkunden. Und einfach denen zu vermitteln, Sexualität ist nichts Böses, es ist auch nichts Schlechtes und nicht fui bebe, sondern es ist etwas Besonderes, was man für sich selbst macht oder in abgetrennten Räumen. Und man macht es immer nur im Einverständnis mit den anderen. Dass man das denen von Anfang an so beibringt, finde ich ganz, ganz gesund.
Und ist dir ja auch wichtig, dass man das, dass du auch für Frauen da einen respektvollen Umgang mit Frauen transportieren möchtest, ja? Und das habe ich so verstanden, dass du sagst, je früher Kinder auch lernen, mit ihrer Sexualität und auch mit der Sexualität und der Privatsphäre des anderen respektvoll und achtsam und vorsichtig zu gehen, dass das vielleicht auch präventiv ist für später, dass man einfach untereinander und speziell in Bezug auf Frauen einfach mit weniger Gewalt, sondern mit mehr Wertschätzung und Liebe und Einfühlung und wirklich mit Erotik das Gemeinsame erlebt und dass man da vielen Dingen, die ja heute Frauen leider auch passieren, vielleicht frühzeitig vorbeugen kann.
Absolut. Und wenn du dir mal überlegst, ich meine, es kommen ja so viele Kinder aus unterschiedlichen, sage ich mal, Wertesystemen zusammen. Und an den Wertesystemen, aus denen sie kommen, wirst du nicht mehr viel machen können. Du kannst nur da ansetzen. Und wenn du da mal ansetzt und da so, ja, guck mal, das ist doch gar nicht schlimm. Das ist nicht das, was, ne? Also wenn du dem sozusagen mal einen Gegenentwurf im Gegensatz zu dem, was zu Hause darüber kommt, wenn überhaupt zu dem Thema zu Hause was kommt. Mhm. Ja, das finde ich schon wichtig. Und ich sag mal, Max, also mein Sohn, der ist von klein auf mit Transvestiten in Berührung gekommen. Einfach, weil wir jedes Mal beim Christopher Street Day mitgelaufen sind. Mhm. Und weil in unserem Bekanntenkreis die Menschen so sind, wie sie sind. Und ich meine, dem hat es jetzt nicht geschadet. Also der ist ja jetzt deswegen nicht verkorkst, ganz im Gegenteil. Also, und selbst wenn er schwul geworden wäre, wäre es auch okay. Also ist er nicht. Aber also es hat ihm jetzt nichts getan. Das hat eher seine Toleranz gefördert. Da hat er dann auch mal, ich kann mich noch daran erinnern, dass er das erste Mal gesagt hat, das ist aber schon ein Mann, Mama, ne? So. Und warum hatte der jetzt Lippenstift drauf? Ich sage, weil er sich halt fühlt als Frau, er fühlt sich halt im falschen Körper. Okay. Kinder bewerten das nicht so. So, dann war das, ach so, okay, gut. Und dann war gut. Und dann war das erledigt. Also wir haben ja auch mal ganz verrückte Konstruktionen im Kopf. Ja?
Also was ja auch wichtig ist, nochmal um auf das Insomnia zurückzukommen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ihr habt ja auch Awareness-Teams, das heißt, das sind Mitarbeiter von euch, die auch immer mal wieder schauen, was passiert so in der Interaktion bei den Gästen, um da auch eventuell, falls das nötig sein sollte, frühzeitig einzugreifen, falls ihr merkt, hier passieren Dinge, die nicht im gegenseitigen Einverständnis vielleicht sind. Vielleicht kannst du dazu noch mal was erklären, was macht so ein Awareness-Team, wie wichtig ist sowas in so einem Club?
Also diese Awareness-Team, also obwohl man nochmal eine noch strengere Tür hat als früher, also gerade so Single-Männer oder so müssen sich schon erstmal ein bisschen befragen lassen, bevor man sie da reinlässt. Und wenn jemand schon mal nicht weiß, was für Musik läuft, was da für ein Thema ist, was mit dem Dresscode gemeint ist, dann versteht er, dann hat er auch sich gar nicht genug damit befasst. Dann macht es auch gar keinen Sinn, dass er da reinkommt, weil er sich per se einfach, wenn er schon mal die Regeln nicht kennt, weiß er, wird er mit Sicherheit auch eine überschreiten. Ja? Und das Awareness-Team ist zwar trotz aller Vorsicht, also man trifft da 200 oder 250 Entscheidungen in der Nacht, und wenn nur eine oder zwei falsch sind, ja, dann ist ja auch schon mal scheiße. Also, ne, es ist zwar nicht viel, aber es ist trotzdem nicht gut für die Party. Mhm. Und manchmal spielen auch Alkohol und andere Substanzen eine Rolle, wo Menschen dann plötzlich nicht mehr ihre Grenzen wahrnehmen können oder wo sie dann vielleicht auch nicht mehr so in der Lage sind, zu kommunizieren. Und da ist es wirklich gut, ein Awareness-Team zu haben. Das ist meistens ein oder zwei Personen auch zu erkennen, entweder an so einem leuchtenden Einhorn oder an der Krone oder an einem Armband oder an der Jacke an, wo Awareness-Team draufsteht. Das macht jede Party so für sich. Und die laufen halt einfach nochmal rum, gucken, Mensch, hat der vielleicht zu viel getrunken? Geht es dir gut? Ist einer eingeschlafen? Das ist eine Party, ist nicht zum Schlafen. Brauchst du Hilfe? Sollen wir dich rausbringen? Oder wenn Mädchen manchmal, Frauen manchmal irgendwie einen Schritt sich gewagt haben, aber das irgendwie vielleicht noch nicht so eine gute Erfahrung war, die dann vielleicht ein bisschen mal auch aufzufangen, zu gucken, wie geht es den Leuten? Und es ist ja ein Raum, wo sehr intensive Erfahrungen gemacht werden. Es wäre ja verrückt zu denken, dass das immer hundertprozentig alles glatt geht und immer alles gut geht. Klar kommt da auch immer beim Pärchen Eifersucht oder da kommen Rückfragen oder Leute sind plötzlich konfrontiert mit einer Situation, auf die sie nicht vorbereitet waren. Und dafür ist das Awareness-Team dann da und fängt das auf.
Man muss aber sagen, man kann auch einfach in den Club kommen als Paar oder auch alleine. Und kann sich das auch anschauen, kann vielleicht einfach nur tanzen. Das heißt, man muss da nicht zwingend irgendwas machen, wenn man das nicht möchte. Man kann auch einfach nur die Atmosphäre genießen, sich inspirieren lassen, sich die anderen Leute anschauen und muss da nicht zwangsläufig jetzt irgendwelche Handlungen vornehmen.
Genau, genau. Also sexpositive Partys sind erstmal dafür da, einen sexpositiven Raum zu öffnen. Das heißt nicht, dass dort unbedingt Sex auch immer stattfindet. Und wenn man schon am Abend als Mann zum Beispiel losgeht und ich muss hier unbedingt heute was landen, dann ist man in der Regel, geht man leer aus. Auch in einem normalen Club. Und bei uns erst recht. Also es geht um Austausch, es geht um Interaktion, es geht um Menschen kennenlernen und um Erfahrungsräume erschließen. Und dazu darf man nicht in so einer Nehmerenergie sein, in so einer lass die Puppen tanzen, sondern in einer Forscherenergie, in einer neugierigen, aufmerksamen, auf Augenhöhe ausgerichteten Forschung.
Ja, Sie haben das ja sehr schön beschrieben, auch auf der Website. Mein erstes Mal. Ja, aber ist ja durchaus in Ordnung. Meine Freunde wissen ja auch manchmal nicht, ja, okay, Dresscode kann ich ja noch einigermaßen einhalten, aber wie sieht's denn da wirklich aus bei den einzelnen Themen? Wie habe ich damit umzugehen? Und da haben Sie ja richtig Mühe reingesteckt in diesen Community-Fahrplan, will ich mal so in etwa sagen.
Ja, mehr habe ich selber geschrieben.
Okay. Aber das ist ja auch wichtig, dass die Leute wissen, was haben sie für eine Erwartungshaltung. Man muss ganz klar sagen, es ist kein Bordell. Ne? Das muss man wirklich ganz klar abgrenzen. Ja. Hier geht es um einen Club, wo alles auf Freiwilligkeit beruht, wo normalsterbliche Menschen hingehen können. Paare vor allen Dingen, die sich sexuell mal neu ausprobieren möchten oder austoben möchten oder vielleicht auch Kontakt mit anderen haben möchten. Und mich interessiert natürlich auch, weil wir sind ja ein Wirtschaftspodcast, ja, noch zwei Sachen. Das Thema Finanzdominas, ja, das muss ich natürlich hier, das liegt mir quasi auf der Zunge. Man hört das immer wieder. Man wundert sich da auch manchmal, kann das manchmal so gar nicht nachvollziehen, aber es ist offenbar tatsächlich ein Metier, was es gibt. Vielleicht kannst du dazu mal was erzählen.
Ja, also das gibt es, aber ich sag mal, das ist, also 80% von dem, was da geschrieben steht, ist alles Hirngespinst, ist alles
Okay.
Fantasie. Ich hatte das auch einmal, dass mir jemand wahnsinnig viel Geld dafür geboten hat, dass ich ihn auf den Stuhl fessle und mit dem Vorschlaghammer sein Porsche einschlage. Leider Gottes ist es nie dazu gekommen.
Okay. Das ist auch eine Art der Bestrafung natürlich. Mama mia. Sehr schön.
Vorschlag, kann man den Porsche einschlagen?
Ja. Da leidest du richtig. Also, ne, da würde auch
Okay,
unsere
aber
Prinzessin
hast du das
leiden, muss ich
gemacht?
sagen. Ne?
Nein, es kam leider nicht dazu.
Ach so, aber du hättest es
Schade.
gemacht. Okay.
Ja.
Ja, also gut, das war zum Thema Finanzdominas. Was mich natürlich noch immer spannend interessiert, auch daran, es wird immer gesagt, dass gerade zu Dominas Menschen kommen oder insbesondere Männer aus dem Managementbereich oder aus Führungspositionen aus der Wirtschaft, die also in ihrem eigenen Berufsleben oft eine hohe führende Position haben, in der sie sehr viel Verantwortung tragen, in der sie vielleicht auch Macht über andere ausüben und die dann ausgerechnet zu einer Domina gehen, um hier auch vielleicht mal die Verantwortung abzugeben und sich selbst erniedrigen zu lassen. Stimmt es?
Ja, das kann man schon so sagen. Also ich meine, jedes Klischee hat ja durchaus seine wahren Wurzeln. Und ich sage mal, aber ich würde das jetzt nicht nur auf Manager beziehen, sondern einfach, wenn man sehr viel im Leben immer organisiert und dominiert, dann muss es auch mal, ich sage mal, eine gewisse zum Sexuellen auch mal eine gewisse Fallhöhe geben. Ja, und das macht ja auch das Sexuelle interessant, die Fallhöhe und die Kombination aus Anziehung und Hindernis. Und dass der Vorteil des Passiven ist, dass er wirklich sich fallen lassen kann. Ne? Der Aktive hat immer die Verantwortung, hat immer das Spiel in der Hand. Und na klar ist das auch eine sexuelle Erregung, aber das ist natürlich viel verkopfter als für den Passiven, der empfängt und der sich wirklich richtig reinfallen lassen kann. Ne? Und dieses Loslassen und dieses auch Kontrolle abgeben, das sind schon sehr wichtige Aspekte beim Sex.
Ja, sorry, wir haben ja auch Bürohund, ja, deswegen, die melden sich ja auch
Meiner war
gerne
auch tot,
dort,
ja.
ja, ein Podcast-Hund. Ja, total spannend. Was mich natürlich auch noch interessiert, ist die Frage, man hat ja gesehen, dass es in den letzten Jahren auch durch diese ganzen Cam-Girls und solche Dinge sich das Geschäft rund um die Sexualität sehr verändert hat, dass man da auch gar nicht mehr so viel Geld in bestimmten Bereichen verdient, wie das früher vielleicht noch der Fall war. Wie ist das heute mit einem solchen Club, wo man sich als hedonistischer und ihr seid ja der führende hedonistische Club in Europa, das Insomnia in Berlin, kann man da immer, hat man damit noch eine Zukunft? Ist es noch einfach, damit Geld zu verdienen? Wie hoch ist die Konkurrenz? Wie sieht es aus?
Also erstmal vorausgesetzt, man macht so einen Club nicht, um reich zu werden, sondern man macht so einen Club, weil man eine Lebensart hat und in dieser Lebensart frei sein möchte. Und das ist, Berlin hat sowieso nochmal einen anderen Status, weil wir nun auch ein bisschen Partyhauptstadt sind und wir auch eine gute Umgebung haben. Also so einen Club wie Sinsonne könnte man auch nicht überall machen, den muss man schon in Berlin machen. Also schon 500 Kilometer weiter südlich wäre das alles schon nur noch halb so lustig. Und wenn man dranbleibt und sich stets erneuert, dann kommt auch das rein, was man braucht, um klarzukommen. Aber man macht es nicht, um reich zu werden.
Abschlussfrage von meiner Seite aus. Sie sind ja auch medial relativ gut unterwegs. Nicht nur, dass Sie auf den Messen unterwegs sind, wie eben schon angesprochen, auf der Venus. Nein, es gibt ja auch ein neues Filmprojekt, glaube ich, Stranger Things. Was hat es damit auf sich?
Das ist von der RTL Plus, eine Serie. Und ich bin dort als BDSM-Coach engagiert und berate die Paare. Das sind Pärchen, die fahren nach Mexiko und wollen sich eine erotische Fantasie erfüllen. Und noch andere Coaches und ich, wir sind dabei behilflich.
Ich habe auch noch eine spannende Frage, die richtet sich hier auch an Sie beide. Und zwar wäre es nicht mal eine Idee, auch aus dem Insomnia eine Aktie zu machen und einen Aktienclub, vom Club zum Aktienclub. Herr Knauf, würde das nicht in der Börse, in der Männerwelt, würde das nicht abgehen wie Schmidts Katze, wenn man da so eine Börse, mal so eine Aktie von Insomnia macht, die Aktie der Schlaflosigkeit?
Ja, wir haben es ja gerade schon gehört, Frau Dominik Insomnia, reich wird man mit einem solchen Club nicht.
Ja, was
Nur
ist mit
da
der
schaut der
Aktie?
Investor natürlich nach Rendite. Also wir haben ja schon so ein Thema mal gehabt. Beate Usel war ja eine der Vertreterinnen, die durchaus ein bisschen Sex an die Börse gebracht hat. Aber da ging es natürlich auch hauptsächlich um den Verkauf dieser Themen natürlich, ganz klar. Die hat natürlich ihr Geld verdient und als Aktiengesellschaft auch bei Zeiten gar nicht mal so schlecht gelaufen, muss man sagen, bis zum Schluss. Da ging es halt eben ein bisschen runter. Ansonsten schwierig, weil was hätten wir dann gemacht, wenn jetzt Corona gewesen wäre? Dann wären die Aktien auf einmal vielleicht dann doch etwas wesentlich weniger.
Ja gut, da sind ja auch andere Aktien während Corona in den Keller gerauscht, Herr Knauf. Ja, also bitte, ja. Ja, naja, also der Herr Knauf wird darüber nochmal nachdenken, ob man dann nicht vielleicht doch mal irgendwie ein tolles Aktienkonzept findet, nicht wahr? Die Aktie an der Lust. Mhm. Und meine letzte Frage an die Dominik ist, welche Ziele, Wünsche, Träume hast du noch im Leben? Was würdest du dir vielleicht wünschen, zweigeteilt, was Menschen zukünftig mit ihrer Sexualität machen sollen, wie sie sich ausleben sollen? Was würdest du dir wünschen und was wünschst du dir für dich persönlich noch?
Also ich finde, wir sind sexuell gesehen schon auf einem ganz guten Weg. Die Leute sind neugierig, es wird alles salonfähiger, man muss sich auch nicht mehr so verstecken. Das begrüße ich und wenn das weiter so geht, finde ich das gut. Ich hoffe nur, dass die extremistischen Strömungen, die sich momentan hier und da auftun, nicht so stark werden, als dass das dann alles irgendwann mal wieder zurückgedreht wird. Nicht? Das Pendel schwingt ja auch dann immer gerne mal in die andere Richtung. Und das beunruhigt mich so ein bisschen. Für mich persönlich habe ich auf jeden Fall noch ein großes Projekt, was ich machen möchte. Das Hedonistische Begegnungszentrum in Costa Rica. Ich habe da ein Grundstück. Und das ist zwar jetzt auch nichts, womit man jetzt wahnsinnig viel Geld verdient, aber das ist etwas, womit man sich einen Platz im Paradies kaufen kann. Ja. Und möchte da so mit so Seekontainern, mit ausgebauten Seekontainern und einer coolen Community, so ein, wir haben ja 3 Hektar Land, mitten im schönsten Fleck von Costa Rica, so ein bisschen so das hedonistische Altersheim, sag ich mal.
Okay.
Ja, also vielleicht möchte sich der Herr Knauf da schon mal frühzeitig ein Plätzchen sichern
im hedonistischen
Altersheim. Costa Rica. Ich würde da vielleicht mit meinen modularen Häusern auch ein bisschen beisteuern. Ja, vielleicht sind die noch ein bisschen schicker als nur ein Container. Aber ja, Knauf, wäre das was? Ein hedonistisches Altersheim in Costa Rica?
Costa Rica, immer fein. Ja, man. Super Wetter da unten, geiles Klima, Meer, Salz, ja, also alles, was der Mensch, was der Mann, was die Frau letztlich braucht. Also Costa Rica sicherlich ein geiles Reiseziel. Und mit den Plänen, mein Gott.
Ja, wunderschön. Also ich glaube, das ist doch ein Platz am Paradies. Was kann man sich mehr wünschen? Ich finde, das ist ein sehr schöner Abschluss für unser Gespräch. Ich sage ganz, ganz lieben Dank an Dominik Insomnia und für alle die, die gern mal dahin möchten, googeln Sie einfach Berlin Insomnia. Das finden Sie, der Tempel der Schlaflosigkeit. Gehen Sie einfach mal hin, machen Sie sich einen eigenen Eindruck oder buchen Sie sich vielleicht auch mal einen Online-Kurs. Das ist ja auch ganz spannend. Ein Hinweis noch in eigener Sache, wenn Sie Anregungen haben, und ich bin sicher, auf diese Sendung wird es viele Anregungen und Feedback geben, Gast sein möchten oder auch eine Werbung bei unserem Podcast Hohenzollern und Knauf schalten möchten, dann schreiben Sie uns info@e-motion-media.net oder über unsere sozialen Netzwerke, da finden Sie mich und auch den Herrn Knauf. Und ich sage deswegen zum Schluss, bleiben Sie sich selbst treu.
Und uns gewogen. Es war eine fantastische Sendung heute. Vielen Dank an Dominik Insomnia.
Sehr gerne. Zum Schluss vielen Dank, noch, dass ich da sein durfte.
Ja, ganz, ganz lieben Dank. Noch zum Schluss ein Hinweis auf ein Herzensprojekt. Die Heart for Strays Foundation ist eine Stiftung zur Rettung von Straßenhunden. Sie betreibt nachhaltigen Tierschutz vor Ort im Ausland und rettet Tiere aus Tiertötungsstationen, aus Notsituationen und versorgt sie medizinisch. Außerdem setzt sich die Stiftung für Tierschutzunterricht an Schulen, dabei wären wir wieder bei der Bildung, und für verbesserte Tierschutzgesetze ein. Wenn Sie diese Stiftung unterstützen möchten, in jeder Form, sei das mit Spenden, mit Sachspenden oder auch mit aktiver Hilfe, das ist alles herzlich willkommen. Im Tierschutz kann man wirklich jede helfende Hand gebrauchen. Weitere Informationen finden Sie unter heart4strays.com mit 4 geschrieben. Also heart4strays.com. Also das für alle Tierfreunde. Deswegen sage ich ganz, ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Hohenzollern
und Knauf.
Märkte, Macht und Menschen.
Holy moly, was für... für ein Podcast.